Ja, wir eröffnen den Raum für Nachfragen, Diskussionen, Interventionen, phonetischen Beifall. Jetzt waren, glaube ich, drei gleich. Wir fangen auf der Arbeit an.
Ich möchte mich zunächst erstmal bedanken, weil ich mir gestern noch bei Markus' Vortrag, wenn er von diesem apollinischen Blick gesprochen hat, diesem kontrollierenden, diesem überblickenden, da habe ich immer sofort an das Gegensatz bei Nietzsche in der Geburt der Tragödie auftaucht, in das Dionysische, diesen Rauschen, diesen Aspekt, die Kontrolle zu verlieren. Und ich finde es ganz spannend, dass du diesen Aspekt gerade so das betont hast, weil wenn man an Strategiespiele denkt, man doch relativ häufig in dieser Vorstellung bleibt, dass es dort darum ging, eben möglichst gute Strategien und möglichst Überblick hat, um möglichst kontrolliert zu spielen. Aber tatsächlich meine Erfahrung, wirklich auch häufig eine, ist, dass einfach alles gerade anfängt zu wuseln, chaotisch zu werden und dass ich das eigentlich besonders spannend finde. Dass es solche Aufbauphasen, ich kenne das auch vom Schachspielen früher, wenn ich Schach gespielt habe, dass ich es immer extrem langweilig fand am Anfang und erst wenn es eine gewisse Komplexität erreicht hat, die ich gar nicht mehr überblicken konnte, dann wurde es spannend. Dann habe ich auch meistens natürlich verloren, aber das hat ja auch einen gewissen Reiz dabei. Also es geht auch darum, um den mit dem Dionysischen formuliert, mit dem Nietzsche formuliert, einfach um diesen absoluten Kontrollverlust, der da eben diesen Reiz eigentlich ausmacht. Zumindest kenne ich das aus meiner Erfahrung. Also das
beziehungsweise auch das Tanzen an der Grenze. Also ich meine, also komplett, also man versucht, die Herausforderung besteht ja daran, gerade daran noch irgendwie agieren zu können.
Ja, genau.
Ja, vielen Dank. Das ähnlich empfunden und war auf der Hälfte des Vortrags schon, also auf der Hälfte des theoretischen Teils schon auf den Barrikaden, weil ich dachte, du bist, jetzt wird tatsächlich diese bruchlose kybernetische Kopplung irgendwie wieder das Wort geredet, der kompletten Bruchlosigkeit, dieser fluiden Kopplung und so weiter, alles schöne Begriffe. Ich meine, nee, das ist alles viel zu einfach. Und weil das war sehr froh, dass du am Ende genau das Gegenteil gesagt hast. Also weil ich das genau nochmal stark machen würde wollen, dass. Ich meine, du hast natürlich sehr viele gewichtige Konzepte hier an die Wand kurz geworfen. Man könnte auf jeden einzelnen gesondert eingehen. Und wenn man auf jeden einzelnen gesondert eingeht, würde man sehen, dass es niemals eine Bruchlosigkeit gibt. Also ich nur als Beispiel in Heideggers Konzept der Zusammenhalt natürlich, dass auch niemals, dass es ein hochprekärer Zustand ist, der ständig bedroht wird vom Umkippen in die Unzusammenhalt und so weiter. Also könnte man ewig ausbuchstabieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe vor ein paar Jahren mal in jugendlicher Hybris mal versucht, das in den Begriff der pygnoleptischen Immersion, zu kleiden. Ich wollte natürlich nie mehr machen, aber die Idee dahinter war, den Begriff von Poveriro, der Pygnolepsie, einzuführen in den Begriff der Immersion. Weil Immersion für mich immer bedeutete, immer zu stark nach unendlichem Flow, also nach echtem, nach bruchloser Kopplung klang. Und die Pygnolepsie bei Poveriro einen Zustand beschreibt, eines quasi kurzen narkoleptischen Zustandes, eine kurze Trance, aus der man aus der Realität kurz herausfällt, aber wieder hineinfällt. Also es ist kein bruchloser Flow, sondern eine von ständigen, prekären Situationen, von Störungen belastete Situation. Deswegen finde ich sehr unheimlich schön, wie du das dargestellt hast, die koreanischen Spielweisen, also wie man das auch gesehen hat dabei bei StarCraft, einfach immer am Limit des Machbaren auch zu spielen. Und dass dann die Immersion, der Flow immer nur Spitzen, also ästhetische Spitzen des Funktionierens sind. Und dieses Moment des Fühlens, dieses Uhrwerk, immer nur ganz kurz ist. Das sind nur die Spitzenmomente, wenn es gerade alles klappt, wenn es irgendwie sich zusammenfügt. Und da habe ich nur einen Hinweis, wenn du damit weiterarbeiten willst, vom Begriff des Gefüges würde ich nochmal gucken bei Heidegger auch in seinem Schelling-Buch. Über den Begriff der Freiheit bei Schelling, ein ganz Kommentar. Da stellt Heidegger auf eine wunderbare Art und Weise und das System dar. Ein funktionierendes System ist ein Gefüge, wo sich Dinge zusammenfügen und das Gegenteil davon wäre ein Geschiebe. Das Gegenteil von Gefüge ist Geschiebe. Im Gefüge fügt sich alles zusammen, im Geschiebe werden die Sachen so. Haben die Sachen ständig Friktion, sind so gegeneinander. Und von daher würde ich also Gefüge ist auch zu euphemistisch. Ich würde dann schon eher vom Geschiebe sprechen, wenn man einen systemischen Begriff einführen will. Aber vielen Dank.
Ja, auch vielen, vielen Dank für die Hinweise. Ich habe tatsächlich Gefüge jetzt, das war gar nicht so der Heidegger-Bezug. Also ehrlich gesagt, ich hatte auch wahrscheinlich auch Teil und so an dieser Stelle heute raus. Und der Vortrag ist so gewachsen mit der Zeit. Und man musste dann irgendwann tatsächlich dann irgendwann den Bogen kriegen. Und deswegen hätte ich am Anfang vielleicht was weglassen können. Aber Gefüge tatsächlich im Sinne von eher Agencement von Deleuze und Guattari, also dieses heterogene Ensemble. Aber ich werde da nachschauen, das wird sich sehr spannend.
Weil sich da durchaus, also ich weiß es nicht genau, aber es kann gut sein, dass sich da Verbindungen ergeben.
Mhm. Auch theoretisch. Ja. Auf jeden Fall. Es würde auf jeden Fall Friktion erzeugen.
Auf jeden Fall.
Bin ich jetzt schon? Oder war eine Meldung?
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass
da
eine
Ich, also vielen Dank für die sehr spannende Perspektivierung da drauf. Du hast ja auch, du hast ja schon gesagt, und sehr stark sagen, dieses Rauschelement, dieses Verschmelzungselement auch betont. Ich bin da skeptisch, was diese Schlussdarstellung dann angeht bei dir mit der Rolle der Strategie und dass der Spieler in diesem Strategiespielen dann doch nicht in dieser Position des Mastering wäre. Weil du das ja so versucht, gegeneinander auszuspielen, dass du dann diese Strukturen dann eben nicht komplett geregelt sauber ablaufen, sondern dieses Moment von Chaos oder von Komplexität ist. Aber wenn man das so gegenüberstellen will, so dieses Apollinische versus den Dionysischen oder die Ordnung gegenüber dem Rausch, dann ist es für mich vollkommen klar, Strategie steht auf der Seite des Apollinischen. Das Element des Strategiespiels an diesem Spiel ist das, was genau versucht, dieses Chaos eben dann doch zu durchdringen, doch unterzuordnen, unter eine Strategie und diese Simulation von Komplexität. Da muss man sich auch mal Gedanken machen, was ist das überhaupt für ein Begriff von Komplexität? Wir kriegen da ja sozusagen den Begriff der Komplexität vorgespielt von dieser Maschine. Das ist ja keine echte Komplexität. Also sobald der Computer Komplexität erlebt, stürzt er ab. Also das ist ein Begriff sozusagen von Chaos oder von Komplexität oder Undurchsichtigkeit, den wir uns verständlich machen, indem wir ihn in eine vollkommen berechenbare Form, nämlich die Form von Algorithmen, die miteinander Zahlen austauschen, bringen. Wir hatten das ja gestern auch angesprochen, sondern ist jetzt das Analoge im Digitalen drin oder so, wenn Rechner eben Komplexität simulieren, dann tun sie das immer auch unter diesem apollinischen Verdikt. Das ist immer eine apollinische Variante von Komplexität. Das kann dann in dem Erleben sozusagen für den Spieler anders sein. Aber wenn der Begriff von Komplexität, glaube ich, dann darauf angewendet wird in so einer beschreibenden Art, ist es nicht wirklich eben dieses Chaotische oder so, sondern das sind diese geregelten Programmabläufe, wo wir gestern drüber gesprochen haben, das sind eben kleine Rechenagenten oder kleine Module, die führen dann trotzdem das aus und die spielen Komplexität sozusagen vor auf einer bestimmten Ebene. Genau. Also das wäre meine Skepsis, dass, ob man das wirklich gegeneinander ausspielen kann bei diesen Strategiespielen, weil ich Strategie eigentlich eindeutig auf dieser Seite des Apollinischen dann doch verorten würde. Und das andere, du hast es ja auch schon gesagt, ich sehe das ähnlich, das ist so eine Grenzfigur, die du beschreibst, diese Verschmelzung mit der Maschine, wo sozusagen alles im Flow ist und ich weiß nicht, wie du es genannt hast, ja, diese Verkettung der Wunschmaschine, wo es sozusagen keinen Unterschied mehr gibt zwischen meinem eigenen Ich und meinem Selbstbild und dem, was da am Flow passiert. Das Selbst ist doch auch eine Wunschfigur. Das ist sozusagen so eine Cyborg-Wunschfigur. Ich würde das auch so weit gehen, sagen, das kann man auch als Spielerfahrung vielleicht beschreiben, aber dann nur so als so einen liminalen Grenzzustand oder so. Den nähert man mit sich so an, aber niemals passiert das wirklich, weil dann würden wir ja gar nicht mehr wegkommen aus dieser Maschine. Wenn dieser Zustand tatsächlich eintreten würde, den du beschreibst, wie könnten wir jemals aufhören, dann aus diesem da weiterzuspielen? Wie kämen wir denn dann wieder raus, wenn wir in dieser Wunschmaschine so drin wären?
Darf ich? Zuerst. Begriff der Komplexität. Also ich finde hier angebracht, ich finde Strategiespiele sind emergente Spiele. Also es sind ganz einfache Prozesse, die tatsächlich komplexes Verhalten irgendwie erzeugen können. Ich stehe dazu sowohl für was die Maschine angeht, aber erst recht für die Erfahrung beim Spielenden. Also, und das ist die Perspektive, wie ich mich dem Gegenstand hier nähere. Und mich interessiert ja genau dieses Aufeinandertreffen von zwei komplett heterogenen Elementen, nämlich also die Turing-Maschine und mich als Spieler. Also das ist ja mehr als das Digital dran, das ist ja eine hybride Kopplung über die Schnittstelle. Und da passiert auch mehr als nur Number Crunching. Ich kann dann am Ende solche Tools benutzen, Actions per Minute angucken und das alles irgendwann auf das Gesetz der großen Zahl reduzieren. Aber währenddessen passiert da viel mehr. Zweiter Punkt. Du sprachst, du hast gesagt, das ist ein liminaler Grenzzustand. Ich würde behaupten, mit anderen Spieltheoretikern, das Spiel ist grundsätzlich ein liminaler Grenzzustand. Also wenn es sich tatsächlich um Spiel handelt. Also es gibt Leute, die setzen sich davor, die spielen dann aber auch nicht. Meinetwegen kalkulieren sie oder wie auch immer so. Aber es gibt auch, also man kann auch dann in Feinheiten gehen und unterscheiden zwischen Playing und Gaming und so weiter und so fort. Aber gerade beim Spiel wie StarCraft ist es wirklich schwierig, in diesen Gaming-Modus zu kommen, wo es darum geht, so Punkte zu optimieren, Highscore-Fetischismus zu betreiben, wie auch immer. Ich meine, das kann man alles machen. Aber es gab jetzt eine Grafik, glaube ich, wenn man sich einfach tatsächlich den Chaos der Schlacht anguckt, ja. Das wollte ich euch nochmal, das wollte ich eigentlich nicht enthalten. Ja. Wir haben jetzt natürlich wieder keinen Ton. Und ich finde die akustische Dimension absolut wesentlich hierfür. Ja, ich
hoch. Das Grauschen ist ja schon sehr deutlich. Ich spiele jetzt nicht von der Anlage.
Also ich meine, bitte sehr, ich will, dass jemand mal behauptet, dass er in dieser Situation leer bleibt. Nein, ich würde gerne den Koreaner sehen. Also der ist sicherlich sehr beeindruckend, aber es gibt tatsächlich sowas wie eine Situation. Und auf die trifft die Strategie auch. Echtzeit-Strategie-Spiel heißt tatsächlich, in Echtzeit seine Strategien an der Entwicklung dieser Situation in der Umkehrbarkeit der Zeit anpassen zu müssen. Und tatsächlich, also mal besser und mal schlechtere Entscheidungen zu treffen. Es gibt wirklich ganz, ganz zufällige Momente. Allein welche Richtung man am Anfang einschlägt, sozusagen. Man fängt an zu erkunden und man hat keine Ahnung, wo der Gegner ist. Man geht entweder nach oben, nach links oder schräg durch die Mitte. Und dann kann man Glück haben, ihn zu treffen oder nicht. Es gibt ein sehr, sehr spannendes Experiment, was ein StarCraft-Spieler, ein langjähriger, 12-jähriger StarCraft-Spieler veranstaltet hat. Er hat einen Mod programmiert, wo er 8 Computergegner gegeneinander antreten lässt und einfach beobachtet, wie sie agieren. Und hat da unterschiedliche interessante Beobachtungen machen können. Unter anderem, dass der AI tatsächlich nicht ganz ausgeglichen ist. Er spielt besser mit dem Protoss als mit den anderen. Aber er hat tatsächlich auch gesehen, die funktionieren alle uhrwerksartig. Und im Grunde genommen wird das Spiel entschieden in der allerersten Anfangssequenz. Und da ist ein zufälliger Moment drin, weil er zumindest den er nicht rekonstruieren konnte, welche Richtung die jeweils einschlagen, sozusagen, entscheidet dann darüber, wie das dann nachher verläuft. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, also ich glaube nicht, dass also das Apollinische überwiegt bei diesem Spiel. Bei anderen Strategiespielen können wir uns meinetwegen streiten, die habe ich mir jetzt noch nicht so intensiv angeschaut. Aber gerade in diesem Fall hat man genau dieses Wechselspiel vom Apollinischen, vom Dionysischen, irgendwie vom Herr werden wollen, von Überblick verschaffen wollen und dann tatsächlich die Hitze des Moments und das Rauschhafte, was mich einerseits besonders interessiert, aber tatsächlich auch, finde ich, auch stärker betont werden muss, gerade vor dem Hintergrund, dass dieses kühle, berechnende diesem Feld so stark betrachtet wurde. Und ich hab vorhin von der Dialektik gesprochen, ich bin nicht ganz glücklich damit. Also es ist eher tatsächlich ein Spannungsverhältnis. Es wird irgendwann aufgehoben, sondern darin besteht das Spiel. Ansonsten würde es auch keinen Reiz haben und es würde auch keinen Spaß machen. Also wenn ich die Algorithmen kenne, wenn ich den Computer durchschauen kann, dann spiele ich es auch nicht mehr. Also dann spiele ich gegen Menschen. So, ne?
Ich bin jetzt auch auf der Liste und würde genau an der Stelle nochmal einsetzen, weil ich eigentlich das sehr faszinierend finde, auf diesen Punkt zu verweisen. Das, was wir jetzt so mit Apollinisch versus Dionysisch gerade versuchen zu benennen. Weil ich, wenn ich mein eigenes Spielen angucke, das immer sozusagen, ich kenne das, die Situation ist perfekt beschrieben, ja, oder auch das Bild ist ganz deutlich. Und ich frage mich halt, was das für eine Erlebensdimension ist, weil ich persönlich begreife das als Versagen. Ja, mir entgleitet Kontrolle. Ich sage dann immer, ich bin nur so ein mittelmäßiger Spieler, also nicht nur der Koreaner, sondern wahrscheinlich alle anderen können das viel besser als ich, sozusagen in so einer Schlussphase oder im Endkampf da noch irgendwie alles. Ich mache halt einen großen Kasten auf und dann klicke ich auf irgendeine Masterbase und sage, lass es gut gehen. So, ich glaube, wir teilen das alle. Und ich frage mich halt, wie kann man das beschreiben? Also was passiert da mit mir? Vor allem, was passiert zwischen mir und dem Rechner, dem Gegner-Rechner? Und was mir da immer einfällt, und das ist ja sozusagen ein sehr gewagter Sprung, aber ich finde es da sehr gut beschrieben, ist ein Science-Fiction-Roman von Ian Banks. Bedenke Felbers heißt der. Ian Banks schreibt ganz spannende Bücher und in dem Buch geht es tatsächlich um so ein militärisches Space-War-Ding, wo gigantische Raumschiffe, die KIs sind, durch das Weltall fliegen. Und diese, es gibt enorm, die sind übertechnologisiert, waffenstarrend und die Schlacht, die schlagen, sind in 3 Millisekunden vorbei. Weil die natürlich in Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind und eben überschlaue KIs sozusagen alle Moves schon sozusagen im Milliardstel Sekundenbereich auswirken. Das heißt, die Schlacht ist schneller vorbei als das letzte Verglühen der Trümmer. Diese Schiffe sind aber von Menschen bevölkert, denn es sind Werkzeuge von Menschen, die natürlich von dieser Schlacht überhaupt nichts mehr mitkriegen. Die sind einfach dann immer tot oder Sieger. Ja? Und das, der spannende Witz ist dabei, dass die KIs sich Strategien überlegen, wie sie ihre Menschen beschäftigen können. Also wie sie ihnen dieses enorme Verlustding kompensieren können. Ja? Also indem sie eben sozusagen so eine Suggestion von Entscheidungsgewalt überlassen. Und die KIs lachen sich aber im Grunde genommen über die Menschen tot und sagen, ich habe wieder ein tolles Beschäftigungsprogramm für meinen Kommandanten gefunden. Ja? Also, jetzt etwas flapsig formuliert. Und ein Stück weit war das für mich eine treffende Beschreibung für mein Spielverhalten, wenn ich im Singleplayer-Modus ein komplexes Strategiespiel spiele, weil ich immer denke, eigentlich marschieren jetzt sozusagen meine vorprogrammierten teilautonomen Agenten los und sagen, tschüss Spieler, wir erledigen das schon für dich. Aber du darfst weiter ein paar Knöpfchen drücken. Ne? Also wir beschäftigen dich weiter. Und ich erlebe das halt als unfassbar defizitär, weil ich mir sozusagen von meinem Rechner niedergemacht vorkomme. Selbst wenn ich gewinne, habe ich das Gefühl, dass mein Rechner mir sagt, Trottel. Das hätte eleganter sein können, andere machen das schöner als du. Guck mal, wir haben so ein geil ausbalanciertes Ding hier stehen und was machst du? Du haust wieder alle auf einen. Ne? Also ich erlebe das sozusagen als Verlust. Und ich frage mich halt, was das jetzt sozusagen bedeutet. Ja, also was uns das über Strategiespiele oder vielleicht Computerspiele insgesamt sagt. Weil die Situation ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also war jetzt keine Frage, sondern eher so ein Statement oder so. Ja, ne? Aber was, wenn du direkt dazu oder
noch, auch in der ich war nur direkt dazu. Ich würde in dem Zusammenhang vielleicht vorschlagen, das habe ich auch schon mal gemacht, aber das vielleicht also ein Konzept der Handlung im Sinne von aktiver Agency vielleicht ein bisschen zu überbewertet ist. Im Hinblick auf Computerspiele. Also man gucken muss, wie wird eigentlich mit mir gehandelt? Ja. Was sind eigentlich die passiven Elemente da drin? Beziehungsweise vielleicht sogar tatsächlich auch psychoanalytisch dann die interpassiven Elemente. Ne? Das ist einfach, dass eine große Zahl der Lust daran besteht, dass der Computer für mich Sachen ausagiert und dass die Frustration vielleicht sogar daran liegen kann, dass er das nicht richtig macht. Dass ich eine Erwartungshaltung des delegierten Genießens an den Computer habe oder an das Spiel habe, dass es mir aber nicht erfüllt, weil meine eigene Agency zu gering ist oder zu wenig skillhaft. Also das wäre vielleicht, weil genau wie du sagtest, wo die 8 Computer gegeneinander miteinander kämpfen, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass StarCraft in so Hitze, in so High-End-Situationen genau das macht, was du gerade beschriebst in dem Science-Fiction-Roman. Du bist quasi die Wetware, die innerhalb dieses algorithmischen Regelwerks ein bisschen dafür da ist, Kontingenz herzustellen. Und das ist eigentlich alles, was du machst. Im Prinzip kann der Computer oder das Programm viel besser mit sich selbst spielen und braucht dich quasi als Kontingenzmasse, die auch wieder rausoperiert werden kann am Ende. Und das finde ich irgendwie, und da ist mit Interaktivität ist da, und Kontrolle, da ist echt nicht mehr viel übrig. So. Da wird eher mit mir gehandelt, als dass ich handle in einem Agency.
Weil es hier um Strategiespiele auch geht, muss ich nochmal auf diesen Punkt mit der Strategie sozusagen so ein bisschen trotzig jetzt beharren, auch mit dem, was die Kontrolle angeht. Die Kontrolle kann einem ja 10.000 Mal entgleiten, aber das ist ja nicht die Position der Strategie. Das ist die Position dann vielleicht eben der Taktik oder im Gefecht, aber der Stratege sitzt trotzdem auf seinem Feldherrenhügel. In diesem Spielverlauf gibt es vielleicht unterschiedliche Zonen. Da gibt es vielleicht auch Zonen, wo man dann keine neuen strategischen Entscheidungen treffen kann, weil die schon vorher gefallen sind. Das ist jetzt zum Beispiel eins dieser strategischen Lerneffekte bei diesem Spiel. Ich kann so gut sein in dem Gefecht, wie ich will. Wenn ich am Anfang nicht die richtige Produktionskette schnell genug aufgebaut habe, werde ich trotzdem verlieren. So, das heißt, strategische Entscheidungen werden immer am Anfang getroffen. So. Wenn du am Anfang die falsche strategische Entscheidung hast, kannst du schneller sein als die anderen, aber du hast trotzdem verloren. Also dieser Punkt der Strategie, glaube ich, das ist eben doch genau
der Begriff Echtzeitstrategie ja auch im Prinzip falsch.
Der Kontrolle.
Es kann ja keine Echtzeitstrategie geben.
Echtzeittaktiken.
Wobei
Clausewitz ist richtig.
Ja, wobei meine Idee wäre, dass dieses Echtzeitstrategie sich tatsächlich auf diese Zeit bezieht, weil Zeit die Ressource ist, die man strategisch nutzen muss bei diesem Aufbau. Weil sozusagen, man kann ja ganz viel aufbauen, aber ganz wichtig ist zu wissen, es dauert 5 Sekunden das und das aufzubauen, aber 3,5 Sekunden das und das. Und diese Rhythmen, auch von denen du gesprochen hast, die werden dann ja auch nicht nur gespielt wie ein Musikinstrument, sondern die werden auch genau strategisch
auf jeden Fall, weil das ja auch das Wissen um die Rhythmen und um die dauernden Prozesse, das setzt ja wirklich Aufmerksamkeitspotenzial frei, um sich dann umzugucken, um dann vielleicht auch tatsächlich mal kurz zu gucken, was der andere macht. Und im Grunde genommen in den Momenten, wo man Aufklärung betreibt, sind die Momente, wo man strategische Entscheidungen trifft. Mhm. Also ich würde den Begriff Echtzeitstrategie nicht komplett von Bord werfen, es ist durchaus angemessen, den zu problematisieren. Und ich finde, dein Verweis ist auch richtig. Man muss, wenn man das betrachtet, angemessen betrachten will, wirklich versuchen, die Balance zu halten. Und deswegen, ich habe schon auf viele strategische Momente verwiesen und die Feinheiten daran. Also ich habe früher, also vor 10 Jahren, wenn ich zurückblicke, auch eher so gespielt, wie du es beschrieben hast. So, ne? Als ich mich jetzt anfing, damit auseinanderzusetzen für den Vortrag, es gibt ja hier StarCraft Strategy Guide, es gibt Brood War Strategy Guide und da gibt es im Internet en masse Material genau. Und da sind Tabellen drin mit allen Einheiten werden, da sind Tabellen drin mit so Kontereinheiten und so weiter und so fort. Und da habe ich wirklich gemerkt, das Spiel hat eine Tiefendimension, die ich noch gar nicht erahnt habe. Also da haben wir an der Oberfläche gekratzt. Und das ist schon auch vorhanden. So, und das merkst du. Das merkst du, wenn du gegen andere Menschen spielst, dass da eine ganze Palette von möglichen Strategien, die spezies- bzw. einheitenspezifisch sind. Und das ist natürlich ein Unterschied. Beim Terraner zum Beispiel, nachdem du deine Basis und deine Mereien am Laufen hast und deine Kaserne gebaut hast, das musst du immer am Anfang machen, dann, und deine Raffinerie, dann triffst du die erste strategische Entscheidung, nämlich zwischen einem Kybernetikkern, eine Ingenieurswerkstatt oder diesen Comstat-Station. Also du hast halt, was baust du zuerst? Ist dir die Aufklärung am wichtigsten? Sind dir deine deine Goliaths am wichtigsten oder so weiter? Also das ist auf jeden Fall da mit drin. Das verschwindet ja nicht. Okay. Ist nur bedroht.
Also es wundert ja wenig, dass gerade beim Beispiel StarCraft dann die Strategen auch hier im Raum so ein bisschen kapitulieren und dann davon sprechen, die Maschine würde mit einem spielen und die Maschine hätte die Kontrolle. Nee, es geht ja dann darum, auch wunderbar im Vortrag herausgekommen, dass so wirklich die Echtzeitstrategie, dieses zeitkritische Moment, die von uns bekannten Strategiespiele so ein bisschen ad absurdum führen, weil man halt so ein paar Kernmomente hat, wo man die Großstrategien anlegt, aber ansonsten vieles taktieren ist. Ja, man hat den Blick von oben, aber man steht nun mal auch im Schützengraben und man steht auch zeitgleich im Schützengraben 5 Kilometer weiter. Ja, und habe ich auch die Erfahrung gemacht, auch im Freundeskreis von Civilization-Gurus, die also wirklich in den höchsten Schwierigkeitsgraden schon das durchgezockt haben und geschafft haben, was mir ein völliges Rätsel ist. Aber wenn man mit denen dann mal eine Runde Echtzeitstrategie spielt, gleich in den ersten 5 Minuten kapitulieren. Vollkommen egal, was es ist. Ne? Weil Strategie heißt, ich kann mir alle Zeit der Welt nehmen, um so die möglichst perfekte Strategie auszuarbeiten. Ich kann mir vorher alles angucken und sowas. Und das wird bei StarCraft natürlich total mit diesem zeitkritischen Moment verbunden. Und ich muss halt jetzt meine Strategie ganz anders aufziehen, viel kurzlebiger aufziehen, auch mal intuitiv entscheiden. Und damit sind eigentlich die puristischen Strategen überfordert. Mhm. Und sagen, okay, ich kenne nur eine Möglichkeit, Command & Conquer, Sozialisation, Tank Rush. Gib ihm, ne, weil das ist Taktik, ich kenne nur die. So, drauf und dann gucken wir mal. Ja, und dann ist es ja gerade, deswegen ist Echtzeitstrategie, ja, ist, muss man drüber diskutieren, ob das wirklich der richtige Begriff ist, ob es nicht eher Echtzeittaktik oder sowas genannt werden muss. Aber es ist doch, was du auch gemeint hast, es gibt immer wieder Momente im Spiel, wo man sich ganz kurz besinnen muss und doch eine Strategieänderung vornehmen muss. Wenn man nämlich merkt, okay, ich muss jetzt expandieren, ich brauche mehr Ressourcen, Mist, an dem Punkt ist Player 2, Mist, an dem Punkt ist Player 5, ich muss dann doch jetzt mal umdenken, zack, kurz zurückziehen, doch auf die Ressourcen gehen. Und da ist auch wieder ein strategischer Moment drin, ne? Den man da nicht vergessen darf. Und,
ich meine, also das kommt ja auch viel näher an einem tatsächlichen Kriegsgeschehen heran, weil die tatsächlich auch in der unumkehrbaren Echtzeit abläuft. Also da trifft man Entscheidungen, während das Ganze läuft. Und deswegen fand ich den Begriff der Situation so spannend. Und ich fand, ihr habt das auch in eurer Veröffentlichung erwähnt, dass diese Idee vom kühlen, distanzierten Strategen auch nicht so natürlich ist, sondern auch erst eigentlich seit 200 Jahren aufgekommen ist oder so. Das fand ich einen sehr wichtigen Hinweis.
Ich würde gerne in der Redeliste bleiben. Britta?
Ja,
dann ist es Steffi dran.
Achso, okay. Entschuldigung nochmal, wobei ich auch sagen muss, kann ich dazu gleich noch sagen, ich kenne das auch total auf der einen Seite wie auch auf der anderen Seite, weil wenn wir früher, wir waren immer so 5-6 Mann, die halt LAN gespielt haben, und das kann auch für jemanden, der so, ich nenne es jetzt nochmal Echtzeitstrategie gewohnt ist, unglaublich, wirklich unglaublich nervig sein, wenn man mal was Rundenbasiertes spielt und einer nach 20 Minuten mal so ganz leicht anfragt, können wir mal weitermachen, wenn der noch irgendwo dabei ist, noch kleine Sachen zu regulieren. Was ich noch ganz interessant finde, sind eigentlich auch die Spielertypen. Und ich glaube, es gibt immer so ein, wenn man jetzt anfängt, zum Beispiel StarCraft zu spielen, ich glaube, es gibt erstmal diesen Moment, wo man eigentlich den Kampf damit beendet, dass man sagt, alles auf eins und ich gucke, was rauskommt. Und wenn man dann aber, wenn das Spiel einem irgendwo liegt und man hat eine gewisse Affinität vielleicht auch dazu, dann glaube ich, gibt es diesen Moment, dass man dann eben genau zu solchen Büchern greift und anfängt zu rechnen. Wie kann ich jetzt eine Kette bilden, dass ich nachher mit möglichst wenig Zeit und mit der besten Ressourcen-Zeitverteilung eigentlich etwas erreiche. Und ich glaube, dann gibt es irgendwann nochmal diesen Punkt, wo man entweder wirklich anfängt zu sagen, okay, es reicht mir, dass ich im Prinzip das Spiel entweder als Einzel- oder als Multiplayer gewinnen kann. Das hängt noch so ein bisschen von Glücksfaktoren ab. Vielleicht auch, dass der dann, weiß ich nicht, 2 Minuten später kommt, als man eigentlich vielleicht damit gerechnet hat oder so. Aber ich glaube, dann gibt es irgendwann nochmal diesen Punkt, wo es wirklich so berechnend wird. Und das, glaube ich, sieht man auch gerade bei Koreanern, wenn man mal irgendwie EA Sports oder irgendwie sowas guckt. Das hat für mich ganz wenig dann noch mit Emotionen zu tun, wo ich sage, ich bin noch an dem Punkt, wenn irgendwas nicht klappt, dann rege ich mich auf und bin kurz davor, die Tastatur hinzuschmeißen. Aber es gibt bei den Koreanern wirklich Leute, die dann einfach nur sitzen und so stur, würde ich sagen, fast schon wie andere Excel-Tabellen irgendwie ausfüllen. Sport.
Das sind Berufsleistungen. Genau. Als Boxer darf sich auch nicht aufregen. Sonst
genau. Ja. Aber so, da würde ich dann schon von diesem apollinisch-dionysischen irgendwie sagen, so, was ist das dann noch? Weil das ist für mich nicht mehr, würde ich schon sagen, fast nicht mehr spielen, weil das so weiß ich nicht, ob
das
man das taktisch sagen kann.
Das ist schon Arbeit, ja.
Das ist aber wirklich Arbeit und ich finde das auch unglaublich faszinierend. Wir hatten das ja vorhin auch mit Action per Minute, was Leute wirklich, wie feinteilig das ausgerechnet haben, wann ich eine Taste drücken muss, um effektiv so und so zu spielen. Und gerade wenn man dann Spiele hat, zum Beispiel auch mit globalen CDs, also wo man auch dann auch noch im richtigen Moment drücken muss, um eine bestimmte Kombination zu erhalten. Mhm. Das, finde ich, ist nochmal so ein ganz anderer Spielertyp, den ich eben mit diesem, nicht mehr mit diesem, ich gucke mal, was passiert, und nachher auch mit dieser inneren Aufgewühltheit zum Beispiel vergleichen würde. Ich weiß nicht, wie es denen innerlich wirklich geht, ob die noch diese starke Emotion, sage ich mal, haben. Aber das ist von außen ja nochmal ein ganz anderes Spielen des gleichen Spiels, finde ich.
Als Antwort auf kurz, also was du angesprochen hast, das habe ich bei mir selber auch festgestellt, es gibt natürlich den Unterschied zwischen Anfänger also und erfahrene Spieler, sie müssen nicht mal Profis sein. Also meine ersten Einträge zu meinen ersten Spielen waren noch von Emotionen geprägt, wie so Unsicherheit, Angst, was macht der Gegner, bin ich schnell genug und so weiter und so fort. Nachher wusste ich das ungefähr, so war ich routiniert, hat es überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Nichtsdestotrotz würde ich von einem Rausch sprechen, also jetzt nicht unbedingt so emotional, aber von einem Rausch. Es gibt Untersuchungen in der Ritualforschung, die belegen, also dass eine permanente Reizung des erotropen Nervensystems, also der sympathische Nervensystem, über so Alarmsignale und Stress irgendwann zu so einem neuronalen Überlauf, so ein Spillover führen kann, was so einen Zustand der Metanoia darstellt. Also sowas tritt dann irgendwann ein. Also ich verstumme dann tatsächlich und ich bin dann in so einem Flow, der maschinenähnlich ist, aber ob ich wirklich dem Computer gleich, das ist eine interessante Frage, worauf ich jetzt auch nicht die endgültige Antwort habe, aber es wirkt tatsächlich in vielerlei Hinsicht so, vor allem wenn man so ein Video sieht, auf jeden Fall.
Ja, und ich finde, mein erster Ausgangspunkt war eigentlich Serjoschas Kritik von einer halben Stunde an deinem Komplexitätsbegriff. Du sagtest, naja, du würdest das kritisch sehen, ob man tatsächlich von Komplexität sprechen kann, weil es seien natürlich Algorithmen, die alle berechnet würden im Rechner, aber tatsächlich, wir sprechen ja über Spiele, insofern die Antwort, es ist auf jeden Fall für Spieler erstmal ein Chaos oder komplex. Es scheint komplex zu sein. Es ist natürlich ein wichtiges Moment in diesem Spiel. Und auch wenn uns von außen gegebenenfalls so ein Spieler, also erscheint, das sei ja jetzt wirklich auch schon so etwas wie der Computer, kann man irgendwie diese verschiedenen Spielhaltungen, die jetzt hier aufgeführt wurden, da geht es natürlich los von denen, die haben irgendwie eine Idee, nur was sie machen können, bis, also es ist ja so ein Kontinuum und all diese Möglichkeiten werden ja durch das Spiel, lässt das Spiel zu, was dann wiederum die Langlebigkeit, denke ich, solcher Spiele auch erklärt. Dass ich nämlich mit Tankmarsch bis zur Computersimulation durch einen Spieler unterschiedliche Spielerhaltungen haben kann. Nein, möglich sind.
Mhm. Und vor allem auch der schließt an, die Vorlieben. Also wir haben ja über Vorlieben bei Avataren geredet. Es gibt natürlich auch Vorlieben für bestimmte Spezies und Vorlieben für bestimmte Figuren darin. Also der eine ist ein totaler Belagerungspanzer-Fetischist, auch wenn das irgendwie nicht unbedingt sinnvoll ist. So, ne? Aber man mag das Geräusch und man mag sozusagen, wie man mit denen agieren kann.
Ja. Das Geniale an StarCraft, was auch so furchtbar schwer zu machen ist, was immer mit Balancing so ein bisschen umschrieben wird, aber das, was eigentlich damit gemeint ist, ist ein Regelwerk zu finden, das niemanden übervorteilt. Und das ist vom Designprozess anscheinend so schwierig zu machen. Also man kann ja, also das hängt mit dem Komplexitätsbegriff zusammen. Ist Schach komplex? Natürlich würde man sagen, vom Set der Regeln her, ach, geht so, aber von den Möglichkeiten, die dieses Regelwerk eröffnet, ist es ultra komplex.
Ja, ja.
Und es gibt, und das ist das Schöne beim Schach oder bei allen Spielen, die auf diese Art und Weise gelungen sind und uralt sind, es gibt für alles eine Antwort. Und das ist genau wie bei StarCraft halt so gelungen. Es gibt bei anderen Spielen, die nicht so gelungen sind, gibt es Sachen, auf die gibt es einfach keine Antwort. Mhm. Keine spielerische Antwort. Ich kann darauf nicht reagieren, weil irgendwie das ist zu overpowered und dann kann ich in StarCraft gibt es für jede Situation eine adäquate Antwort. Und wenn ich verliere, bin ich schuld, weil ich es nicht gerafft habe. Und es ist nicht das Spiel, das cheatet. Das ist der große Unterschied, denke ich mal.
Ja, aber sorry. Das gerade eben angesprochene Balancing ist ja auch irgendwie in der Spieleprogrammierer-Branche der heilige Gral an sich.
Nicht umsonst, ja.
Und bei StarCraft wurde schon, ich sag mal, nicht in die Hand genommen, aber gesichtet. mehr denn je als irgendwie. Ich würde noch einen kleinen Erfahrungsbericht nachschieben. Ich habe auch, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, da haben wir uns auch wochenendmäßig regelmäßig zusammengefunden, zu sechst, um StarCraft gegeneinander zu zocken. Und gerade die Rauschzustände, die hier beschrieben wurden, kann ich absolut nachvollziehen. Also die sind, ich sag mal, volles Rohr eingetreten bei den LAN-Runden. Besonders war jede Runde ganz anders war, weil wir auch mit offenen Allianzen gespielt haben, dass wir zwar in einem Raum saßen, aber wenn man dann mit dem anderen Blickkontakt führt, so nach dem Motto, ah, du überrennst mich gerade, willst du nicht doch mit mir abgroupen und dann machen wir den Rest fertig. Und so lief jede Runde anders und der hat sich mal mit dem verbündet und der mal mit dem. Jeder hatte so seine Lieblingspartei, aber dann wusste man zum Beispiel, Spieler B ist halt Belagerungspanzerfetischist diese Runde, gut, dann baue ich halt dementsprechend Lufteinheiten dagegen oder sonst was. Aber nächste Runde, er ist ja ein Mensch, er ist ja lernfähig, er hat sich auf mich angefasst, spielt er mit keinem einzigen Belagerungspanzer, sondern überrennt mich nur mit Soldaten. Ne? Und ich habe nur Lufteinheiten gebaut, ja toll, die schießen hier runter mit ihren MGs. Ne? Und das war auch gerade, was du im Vortrag noch gesagt hast, das Pfeifen, Rauschen vom ersten Hydralisken, der dann endlich rauskommt aus der Brutstätte. Und das haben die also bei StarCraft wirklich wundervoll hingekriegt, wenn man dann mal die Muße hatte, sich über Stunden in diese Komplexität einzuarbeiten, in die Improvisation, in taktischen Situationen, wie man am besten reagiert, dass ein Rückzug auch mal ratsam ist und sowas. Und wenn man das alles adaptiert hat in dem Spiel, dann wird das in einem definitiv hervorgerufen. Und das kann süchtig machen. Ne?
Und du hast natürlich was angesprochen, ich meine, was interessant ist, im Mehrspiel, wenn man gegen Menschen spielt, hängt man sich da mehr rein. Also man gibt auch mehr. Ne? Ja. Das ist irgendwie das berichten Spieler regelmäßig. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Überhaupt auch diese Dimension. Es gibt ja in dem Strategiehandbuch auch 2 Punkte extra zum sozusagen Prahlen und Sticheln und auch der psychologische Kriegsführung, den man im Vorfeld führen kann dabei. Also ganz, ganz eigene Dimension. Und zum Cheaten fiel mir noch ein, der Computer cheatet tatsächlich auf der höchsten Schwierigkeitsstufen. Also es gibt Easy, Middle, Hard und dann Insane.
Ja.
Und bei Insane hat der Einsicht in der gesamten Karte und jedes Mal, wenn seine Ressourcen alle sind, schenkt er sich 2000 Gas, 2000 Mineralien.
Also
das wollte ich bei der nächsten Version rausnehmen, aber das
wäre jetzt meine Illusion zerstört.
Aber ich glaube, das ist eben der hochinteressante Punkt, der mich, also jetzt etwas abstrahiert vom Beispiel, als wir gerade noch mal so angefangen haben, über Strategie zu reden, über Schach, ja, also was ist beim Spiel sozusagen eigentlich das strategische Handeln? Es ist sozusagen Handlungsschritte vorauszuplanen, ja, und der beste Schachspieler ist der mit der größten Komplexitätstiefe irgendwie mögliche Züge in der Zukunft gegeneinander abwägt, bla 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 bla. Ich glaube, das ist der Reiz an jetzt wirklich sowas wie Strategie. Sich selber sagen zu können, ich habe für StarCraft mir eine Strategie überlegt, die 44 Varianten möglich macht, die flexibel genug ist, die aber auch irgendwie den Gegner irgendwie mitdenkt. Ja, in so einer Situation Spieler gegen Spieler ist auch völlig klar, den kenne ich, der ist mehr so der Tankrush-Typ oder sowas. Und das, aber das Großartige oder das eigentlich Dystopische ist doch, wie schaffe ich es, das mit meinem Computer auszuhalten? Von dem ich doch eigentlich sagen müsste, als Maschine ist er so, um so unendlich viel mächtiger. Das ist doch, also ich würde doch als mittelprächtiger Schachspieler nie sagen, ich spiele jetzt mal gegen Großmeister. Weil mir völlig klar ist, der macht mich doch innerhalb von 10 Sekunden fertig, weil der genau diese Fertigkeit so exorbitant ausgebaut hat. Der Computer ist sozusagen der Mega-Monster-Großmeister. In seiner Potenzialität, weil er alles vorausberechnen kann, rein quantitativ über Brute Power. Ja? Yeah. Und wie halte ich das aber aus, ist trotzdem zu tun als Singleplayer. Ne?
Aber gerade bei so einem Spiel ist tatsächlich die Frage, wie weit man mit dieser Potenz der großen Zahl auskommt. Also wie gesagt, das ist eine Rechenmaschine, aber... Und gerade auch ihr zitiert in eurer Veröffentlichung von Neumann seine Definition von Strategie. Mhm. Seine Definition von Strategie ist ein Algorithmus. Mhm. Also und ich weiß nicht, ob Strategie nicht auch darüber hinausgehen kann. Also ob es nicht mehr sein kann als Rechnen. Und gerade in so einer Echtzeitstrategie, du merkst die Unflexibilität des Computers. Mhm. Also sein Rechnen hilft ihm da nicht weiter. Und deswegen, das hat ja nicht widersprochen, was du gesagt hast. Es ist immer noch ein wahnsinnig ästhetisch gelungenes Spiel, weil es aus diesem einfachen Regelsatz enorme Komplexität emergieren lässt und ich würde es durchaus mit Schach vergleichen, aber tatsächlich auf der schwierigsten Stufe, um unberechenbar zu werden, um insane zu werden, muss es cheaten. Mhm. So, ne? Das finde ich schon interessant. Mhm.
Das Problem ist ja bei Schach, bei den Schachcomputern, sie sind ja nicht, wenn käme es nur auf diesen strategischen Aspekt an, wären die ja quasi unbesiegbar. Mhm. Sind sie aber nicht, aus dem Grund, weil Computer sind zwar strategisch überlegen, aber nicht, was die Situational Awareness betrifft. Mhm. Und das ist genau der Punkt, der auch bei RTS, es gibt natürlich Elemente des Strategischen vorher, aber entscheidend ist die Situational Awareness. Mhm. Und das, da sind Menschen einfach besser und da kommt genau das Spiel rein. Mhm. Es ist oft das mal auch gestern aufgekommen, dass das Spiel irgendwie durch seine Regeln definiert wird. Die Regeln an sich oder die Algorithmen sind nichts ohne diesen Kontingenzfaktor, der das Spiel letztendlich ist. Mhm. Das Spiel ist nicht seine Regel. Mhm. Das Spiel ist die Anwendung dieser Regeln und was daraus gemacht wird.
Mhm. Also war nicht der Witz bei Schachcomputern auch, dass diese Fritz-Schachsoftware dann auch mit einem relativ günstigen PC auch gute Schachspieler besiegen konnte, weil es eine Datenbank dahinter steckt. Mhm. Weil die Idee dabei war die Erkenntnis, dass auch die Großmeister und Großmeisterinnen ganz viele Schachspiele im Kopf haben. Das ist gar nicht die Berechnungstiefe, sondern es ist tatsächlich mal was anderes.
Also wir haben in einem frühen Seminar hier mal jemand gehabt, der relativ gut Schach gespielt hat und der eben sozusagen jetzt wirklich auch so diese Deep Blue Nummern und sowas ganz gut kannte. Und der meinte, dass eigentlich so auf dem Niveau, also jetzt nicht gegen Fritz zu spielen, sondern wirklich, also wo es um die Meisterspieler geht, dass da eben tatsächlich das Situative das Einzige ist, wo man sie heute noch knacken kann. Indem man eben unkonventionell in der Situation über drei Züge etwas macht, was man selber auch für latent dumm hält und versucht sozusagen solche Vorprognosen einfach ins Wanken zu bringen. Und das seien, also ich kann da nur das wiedergeben, was er gesagt hat, das seien sozusagen im Moment noch die einzigen Möglichkeiten, um gegen wirklich die ganz großen IBM-Maschinen irgendwie noch eine Schnitte zu haben. Für Leute, die dann aber eben auch damit umgehen können. Ja? Also sozusagen schnell mal die Strategie zu ändern, das kann jeder, ne? So diese situative Sache herzustellen. Nur dann aus dem dann entstandenen etwas genau. zu gewinnen oder irgendwie dann daraus wieder was Neues zu bauen, das braucht dann eben doch wieder den sozusagen quasi den Wetware-Computer.
Ja, das gehört eben keine Rechenmaschine.
Eine Meldung noch und dann würde ich sagen, machen wir Kaffeepause
ja.
kurz. Ne?
Ja, das ist ja auch irgendwie die Logik dann der Rechenmaschine, die ihr verbietet, wirklich ein glanzvoller Stratege oder sowas zu sein, weil eben auch genau in Situationen, die hier beschrieben wurden, auch im Vortrag, ganz irrationales Handeln auch zum Sieg führen kann. Ne? Irreführung, das, was man einer KI ganz, ganz schlecht einprogrammieren kann. Ja, Vortäuschung, Blöffen, auch das, was da beim Protoss mit der Tarneinheit möglich ist. Ja? Und das können nur Menschen. Und da haben sie dann beim Insane, glaube ich, das extra gemacht, um diese Schwäche des Computers auszugleichen.
Also beim Turing-Test. Und da ist er dann, das wird ja schon seit Jahren gespielt. Und da gibt es ja, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich kann es nicht genau sagen inzwischen, kann der Computer den Turing-Test gewinnen, weil sie nämlich dann programmiert haben, irgendwie zu bescheißen oder sich zu irren oder zu lügen. Mhm. Weil das wäre ja mal der einfachste Weg.
Nach meinen Informationen hat es noch kein Computer bestanden.
Ja, ich muss da unbedingt nochmal, ich habe es vor zwei, drei Jahren mal gelesen, da inzwischen schon längst entschieden der Turing-Test. Und deswegen muss ich unbedingt mal überprüfen.
Das kommt auch an, wie du davor sitzt vielleicht.
Ja, nein, es gibt so eine Society, ich weiß gar nicht, ob das in Großbritannien oder in den USA ist, und die setzen dann, suchen schon dann bestimmte Leute aus. Okay. Und die nehmen das schon ernst, glaube ich. Da gibt es ja so eine britische Tradition, ja, die was ganz ernst, solche Spiele ganz ernst zu nehmen. Und das muss ich mal prüfen. Ich glaube, der Wolfgang Ernst hat mir erzählt, der ist schon lange entschieden. Vielleicht hat er aber auch Unrecht.
Das weiß
ich
nicht. Das mag bei Wolfgang Ernst aber auch so ein bisschen zum theoretischen Hintergrund.
Ja, natürlich. Das habe ich ja schon verstanden. Da habe ich erstmal beeindruckt und gesagt, okay, vielleicht erzählt er mir auch irgendwelchen Mist. Man muss es mal prüfen. Aber ich sehe keine prinzipielle Hürde. Du hast ja gesagt, es ist schwierig zu programmieren, aber eine prinzipielle Hürde, dass der lügen und bescheißen kann, der Computer, die gibt es, glaube ich, nicht. Also das kann man dem schon beibringen.
Genau, eines, was möglich ist. Also wissentlich die Unwahrheit sagen, dann müsste er ja zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden. Mhm. Das kann er ja nicht, er kann ja nur zwischen sozusagen Wert oder Nicht-Wert unterscheiden.
Das ist eine strategische Entscheidung, die er treffen kann. Ist es gut, so zu tun, als würde ich etwas anderes sein, als ich gerade bin?
Das ist ein Abstraktionsvermögen.
Naja, vielleicht so tun, als ob das... Von der Logik her hat der Computer natürlich Probleme... wenn der Satz vom ausgeschlossenen Dritten nicht zutrifft. Also wenn etwas sowohl A als auch B sein kann, hat der Computer einfach auf der rein technischen Ebene ein Problem mit. Das ist, liegt an der Struktur des Binarismus vielleicht. Das ist vielleicht genau der Punkt, wo dann dieses Analoge einfach dann doch reinkommt und nicht wirklich vernünftig komputiert werden kann. Nur approximativ in der Auflösungsgröße, aber nie wirklich komplett.
Hoffen wir Zufall. Ja. Der Computer kann keinen Zufall, keinen echten. Also jeder Zufall, den der Computer berechnet, stammt nur aus einem komplexen Algorithmus, der aber nicht zufällig ist.
Ja.
Das ist das Casino-Problem.
Aber es geht doch um Spieler, sind wir doch wieder bei. Es ist ja Schnurz, ob das jetzt ein wirklicher Zufall ist oder ein berechneter Zufall.
Klar, auf der Konzeptualisierungsebene nochmal.
Gestern schon ist das Wuppi. Entschuldigung, Wolf. Kann ich mal gestern schon sagen, da muss man doch einfach nur so ein blödes analoges Gerät an den Computer anschließen. Wie zum Beispiel, darüber war auch mal die Idee, vielleicht funktioniert es auch inzwischen ganz gut darüber, ganz wunderbare unknackbare Schlüssel hinzubekommen, dass man einfach den Temperatursensor der CPU auslöst und dann hängt es nochmal von der Jahreszeit, ob es draußen regnet, Feuchtigkeit. Man muss einfach eine kleine Wetterstation im Computer anschließen und zack, hat man ziemlich viel Kontingenz da drin und dann kann der auch jede Menge Zufälle produzieren. Das ist ja irgendwie auch der Witz, dass man da nochmal andere Geräte anschließen kann.
Ja, aber das Casino-Problem rekurriert ja sozusagen auf diesen Purismus und die Eleganz des Mathematischen zu sagen, wird es uns gelingen, sozusagen einen Algorithmus zu schreiben, der tatsächlich die Zufälle produzieren kann. Und das ist ja sozusagen ein mathematisches, informatisches Problem. Nicht klar, dass man irgendwie sozusagen über irgendwelche sekundären Werte natürlich
Zufälle hat. Ich glaube, das geht nicht, weil das leitet ja zum Begriff der Berechenbarkeit bei Turing ab. Weil der das eben nicht kann. Der kann eben nicht irgendwas entscheiden, was nicht berechenbar ist. Das, da hast du vollkommen recht, aber dann schießt man, wie gesagt, die Wetterstation an.
Das ist aber dann von außen.
Ne? Ja, das ist von außen, aber dann kann er das schon wieder.
Ja.
Das ist ja weiter.
Er kann
es
nicht von außen. Was heißt denn jetzt von außen?
Sag doch mal eine Zufallszahl. Systemtheoretisch formuliert ist es ein Umwelteinfluss, es ist keine geschlossene Kopplung. Ja.
Ne? Okay. Also
wenn Umwelteinfluss in das System,
dann machen wir uns einfach ein anderes System. Aber
okay, warte, das diskutieren wir. Ja, das ist jetzt wieder nett und super.